ARD.
Information zu IC 6074 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt 7.22 Uhr, heute circa 90 Minuten später. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz auf der Strecke.
Notarzteinsatz. Da ist in den meisten Fällen wohl klar, was passiert ist. Ich habe es inzwischen dreimal erlebt, dass ich im Zug saß, der eine Vollbremsung eingelegt hat und kurz darauf die Durchsage kam, wegen eines Personenunfalls verzögert sich die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit. Ich hatte jedes Mal ein sehr beklemmendes Gefühl, zu wissen, da ist gerade wahrscheinlich jemand gestorben, direkt bei mir. Aber ich war Passagier. Wie muss so ein Erlebnis erst für die Lokführerin oder den Lokführer sein? Jedem von ihm passiert das im Berufsleben statistisch gesehen 2 bis 3 Mal. Ich habe mit einem darüber gesprochen und ich möchte euch warnen, das ist zum Teil sehr schwere Kost.
Robert Enke, ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Es sind schon nur ein paar Sekunden, wo ich drauf zufahre und wo ich halt einfach hilflos dabei sitze und nur beobachte. Das ist schon eine gewisse Zeit, wo einem viel Sturm Kopf raus, so nach dem Motto, du Arschloch, geh weg da.
Ich bin Moritz Kasserlet und dieses Gespräch hat mich lange beschäftigt. Und ich habe auch mit Theresa Enke darüber gesprochen. Die hat dem Zugführer, den es damals bei ihrem Mann Robert betroffen hat, einen Brief geschrieben.
Ich wollte einfach, weil ich wusste, weil ich Robby kannte und ich glaube, der hatte sich da gar keine Gedanken drüber gemacht, weil hätte er gewusst, dass er sozusagen das Leben des Lokführers auch stark beeinträchtigt, dann hätte er, glaube ich, einen anderen Weg gewählt. Weil er hätte das nie gewollt. Und ich wollte das eben dem Lokführer auch schreiben, dass Robby das nie, weil ich habe natürlich auch böse Kommentare bekommen und was ist das für ein Mann, der lässt dich mit Kind und den Lokführer. Und das war er nicht, sondern die Krankheit hat ihn so verzweifeln lassen, dass er keinen anderen Weg gefunden hat. Aber ich weiß, dass er nie wissentlich da den Lokführer in so eine Situation gebracht hätte. Und das wollte ich einfach dem Menschen mitteilen, den er leider in seinen Suizid mit einbezogen hat. Und ich wusste ja, dass er auch irgendwo aus der Region kommt und natürlich eine große Bürde hat, weil spricht sich ja dann auch rum. Ich weiß nicht, wer es war, aber es spricht sich natürlich dann auch rum. Und ich glaube, das war oder ist für diesen Menschen eine große Bürde, die er zu tragen hat.
Carsten Berger ist das auch schon passiert. So nenne ich ihn. Eigentlich heißt er anders, aber er möchte anonym bleiben. Berger ist ungefähr 50 Jahre alt und ist in Niedersachsen Lokführer im Regionalexpress. Ihm ist es einmal passiert, dass sich ein Mensch vor seinen Augen das Leben genommen hat. Das ist inzwischen ein paar Jahre her und er spricht zum ersten Mal öffentlich darüber.
Ich hatte auch nach der Anfrage auch eine etwas unruhige Nacht, muss ich sagen, weil dann war Thematik für mich halt wieder präsent, die so im Alltag Gott sei Dank nicht mehr präsent für mich ist. Aber das holt das dann alles nochmal wieder hoch, ne?
Und trotzdem will Carsten Berger mit mir darüber reden, um eben auch deutlich zu machen, hey, ihr macht auch unser Leben kaputt.
Also jeder ist zu viel, jeder, der an der Krankheit leidet und dann diesen Schritt geht, ist einer zu viel, aber sondern wirklich auch ihre Mitmenschen schon. Das ist einfach der letzte Dienst, den sie dann noch erweisen können. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber hey, lasst uns damit zufrieden. Ja, ihr habt eure Geschichte, wir haben unsere Geschichte. Aber macht uns da nicht zum Werkzeug.
Es ist in der langen Recherche zu diesem Thema das Gespräch, vor dem ich vorher den allergrößten Respekt hatte. Und ich war mir lange auch gar nicht sicher, ob es gut ist, dieses Thema so intensiv zu behandeln. Denn jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir Journalisten haben eine Verantwortung. Wir müssen wirklich sehr sensibel vorgehen. Es gibt den sogenannten Werther-Effekt, in Anlehnung an Goethes Roman Die Leiden des jungen Werther. Und dieser Effekt war nach der Selbsttötung von Robert Enke vor 15 Jahren klar zu erkennen. Die Zahl der sogenannten Schienensuizide ist danach deutlich nach oben gegangen. 2008 haben sich laut Eisenbahnbundesamt gut 700 Menschen in Deutschland auf diesem Weg das Leben genommen. 2009 und 2010 jeweils fast 900. Lange war die Zahl immer noch größer als vor dem Tod von Robert Enke. Inzwischen ist sie kleiner. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob es wirklich klug ist, da überhaupt näher drauf einzugehen. Ich habe beim Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutschland, kurz NASPRO, nachgefragt. Das ist ein Netzwerk aus mehr als 90 Institutionen, Verbänden und Organisationen. Eine Mitarbeiterin hat mir am Telefon gesagt, wir finden es gut, wenn die Perspektive von Angehörigen und anderweitig Betroffenen auch betrachtet wird. Also ja, es ist gut, dass ich einen Lokführer zu Wort kommen lasse.
Ich musste die Erfahrung machen, was auch der klassische Fall, wo es offensichtlich war, dass jemand sich selbst dazu entschieden hat. Und hab's wirklich auch geschafft, gar nicht so viele Bilder da irgendwie aufzusagen oder einbrennen zu lassen. Und weiß nur noch die Ohnmacht. Einfach, man kann nichts tun. Ich fahre freudlich durch die Lande, freue mich meines Lebens und verrichte meinen Dienst und tue das, was ich gerne tue. Und und dann auf einmal nimmt man was wahr und reagiert einfach auch automatisch, leitet die Bremsung ein und versucht man irgendwie einen Achtungsfest und ja, und man fährt drauf zu und weiß, im selben Moment weiß man auch, ja, jetzt passiert es, jetzt ist es soweit. Und dann war in meinem Fall damals halt auch einfach, dass ich lange aber auf meinem Führerstand ausgeharrt habe, bis Hilfe kam.
Die ersten, die da sind, sind Gaffer mit ihren Handykameras.
Und ich auch einfach nur die Jalousien vom Führerstand runtergezogen habe, um das nicht zu sehen. Ja, und dann läuft ja alles automatisch ab. Dann kommt irgendwann der Polizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehr und so weiter und so fort. Irgendwann kam ein Ablöser für mich, weil ich kann ja nicht einfach dann weglaufen. Fahrzeug muss ja jemand verantwortlich für bleiben und bin dann von einer Führungskraft damals dann auch abgeholt worden, nach Hause begleitet worden und so weiter und so fort. Ja, dann geht's los. Ne? Die erste Nacht ist an Schlaf nicht zu denken. Ne?
Werden Sie darauf vorbereitet eigentlich?
Also ich, zu der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da war das, ist ja jetzt mittlerweile auch schon 27 Jahre her, Anfang der 90er, da war das kein Thema. Da wurde es in der Ausbildung auch nicht thematisiert und so weiter. Heute mittlerweile ja, da gibt es Seminare für, wo man gewisserweise darauf vorbereitet wird, wobei man sich da auch nicht darauf vorbereiten kann. So ist meiner Meinung nach. Bei mir hat es lange gedauert, in Anführungsstrichen, bis das erste Mal passiert ist. Ich bin viele, viele Jahre heil durch die Welt gefahren, sag ich mal auf Deutsch, aber vorbereiten kann man sich da nicht drauf, weil jeder individuell reagiert.
Und trotzdem wussten Sie irgendwie intuitiv, was dann zu tun ist?
Also meine betrieblichen Handlungen, die sind natürlich vorprogrammiert. Ne? Also ich eine Bremsung einleite und so weiter und so weiter. Das Notruf absetze, das ist bei uns antrainiert, das kommt automatisch. Ja, und in solchen Situationen funktionieren wir. Ne, die ersten Handlungen, Bremsung einleiten, unterstützen, Flein- und Bahnpfiff abgeben, den Notruf absetzen und so weiter und so weiter. Das ist ein Automatismus, der läuft automatisch ab. Da sind wir dementsprechend. Gleich, oder ist keiner von uns, der da in dem Moment nicht bremsen würde. Das läuft. Aber dann, was dann kommt, dann. Ja, es gibt ja auch Situationen, wo vielleicht nicht so schnell mal Hilfe kommen kann, wenn man irgendwo, Gott weiß, wo in der Pampa ist, wo es länger dauert. Ne? Also der Moment selber ist ja mit einem riesen Schreck verbunden. Der dann natürlich irgendwo nachlässt, aber das Warten ist auch schlimm. So, bis jemand kommt. Da gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Das lässt sich nicht beschreiben. Kann ich so nicht, ne?
Jeder Lokführer, dem so etwas passiert, muss den Dienst an dem Tag beenden. Das war vor vielen Jahren noch anders. Da hätte man theoretisch auch weiterfahren können. Heute geht das nicht mehr.
Das ist gut. Die Führungskräfte sind eigentlich auch geschult, uns da noch ein bisschen zu betreuen, uns die Angebote aufzuzeigen, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die wir haben. Aber letztendlich liegt es ja an mir, ob ich diese Angebote annehme oder nicht.
Wie ging es Ihnen dann damals danach und den Tagen danach?
Sehr aufgewühlt. Ja, die Gedanken kreisten halt viel darum. So ein, zwei Wochen habe ich wirklich gebraucht, um auch mal wieder auf andere Gedanken zu kommen. Und ja, sehr antriebslos auch gewesen. Und hat eine Zeit genommen, bis der Alltag wieder Einzug halten konnte irgendwie. Und weil ich viel drum drehte. In meinen Gedanken halt. Ja.
Wer ist Opfer, wer ist Täter? Eine Frage, die Berger in dieser Zeit belastet.
Ich habe viel damit gehadert, weil so ein Selbstmörder, nenne ich sie, hat ja in der Regel auch eine Geschichte, die ihn dahin gebracht hat. Und ich selber, er ist zwar in einer Seite ein Opfer seiner Krankheit, aber er ist auch ein Täter mir gegenüber. Und ihn auch so ganz klar als Täter zu sehen, war halt schwierig für mich. Bis zu dem Punkt, wo ich dann wirklich auch ganz klar benennen konnte, ja, du Arschloch, du hast mir wehgetan. Du hast mir Schaden zugefügt. Du hast mich zu deinem Opfer gemacht. Ich bin sein Opfer in dem Moment.
War das erst andersrum, dass Sie sich als Täter gesehen haben?
Nee, als Täter habe ich mich nicht gesehen, weil wir können ja nie der Täter sein. Das ist uns auch allen irgendwo bewusst. Wir sind da nicht der Täter. Wir werden aber zum Täter gemacht. So, oder nicht zum Täter, wir sind ja ein Opfer im Endeffekt. Aber wir werden als ein Werkzeug missbraucht. Das ist halt, so schrecklich das ist, die Krankheit und so weiter und so fort, die nehmen uns damit rein. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist das, wo ich einfach, was ich auch nicht verstehen kann. Ich mir auch nicht erklären kann, warum dieser Weg. Ja. Dass da eine Krankheitsgeschichte hintersteckt und so weiter, ist mir alles bewusst. Und dass da vielleicht auch nicht der klare Gedanke gefasst werden kann, aber warum denn auf diese Art und Weise?
Etwa 3 Monate war Carsten Berger nicht in der Lage, wieder in den Führerstand einer Lok zurückzukehren. Er hat seine Erfahrung aber letztlich gut verarbeiten können. Andere schaffen es trotz intensiver psychologischer Betreuung nicht.
Ich kenne viele, leider viel zu viele, die aufgrund dessen ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Denen es nicht mehr möglich gewesen ist, als Lokführer tätig zu werden. Die selber dran erkrankt sind. Durch solche Vorfälle krank geworden sind. Das ist dann auch in den ersten Momenten immer so eine Angst, die da mitspielt, weil wir machen unseren Beruf alle gerne. Wir können auch nichts anderes, auf Deutsch gesagt. So, und da steckt natürlich auch eine gewisse Existenz bei uns. Und dann werde ich es wieder schaffen. Nee, kann ich das soweit, ich sag mal, vergessen, dass es für mich wieder ganz normal ist, meiner Arbeit nachzugehen.
Es geht um Existenzen. Viele Lokführer werden berufsunfähig. Einer von ihnen hat 2009 vor dem Oberlandesgericht München auf Schadenersatz geklagt. Er hat sich mit der Haftpflichtversicherung des Toten schließlich auf einen Vergleich geeinigt und 70.000 Euro bekommen. Carsten Berger hat vor 15 Jahren nach dem Tod von Robert Enke auch gleich an seinen Kollegen gedacht. Er weiß, wie schlimm sich das anfühlt.
Das Wissen ist jetzt halt da, dass das jeden Tag wieder passieren kann. Jeden Tag, jeden Augenblick. Und das möchte ich einfach nicht nochmal erleben. Ich weiß auch nicht, wenn es nochmal passieren würde, wie es dann wäre. Keine Ahnung.
Nach dem Tod von Robert Enke steht Deutschland unter Schock. Seine Frau Theresa macht etwas, wofür sie das ganze Land bewundert.
Oh,
Torwart Enke. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Ich bin Moritz Kasserlet. Redaktion Martin Seidemann, Holger Gersker und Thomas Ziegler. Produktion Jonas Teichmann und Michael Voddo. Alle Folgen hört ihr natürlich in der ARD Audiothek.